Willkommen beim Head Beyond Podcast. Hier gibt es jede Woche ein neues Gespräch mit Menschen und Persönlichkeiten aus der Sportwelt. Es geht dabei vor allem um die Dinge und Themen, die man nicht in Ergebnislisten ablesen kann, die den Sport aber besonders machen. Also alle Gedanken, die dazu gehören, die Selbstzweifel, den Umgang mit Druck, mit Rückschlägen, die Comebacks und die Frage, was man daraus fürs eigene Leben lernen kann. Heute gibt es ein Interview mit Ultraradfahrerin Ariane Richter. Das heißt, Ariane ist auf Distanzen unterwegs, die weit, weit, weit über das hinausgehen, was für viele von uns vorstellbar ist. Bei Ariane geht ein Rennen nicht über mehrere Stunden oder hunderte von Kilometern, sondern über Tage und tausende Kilometer. Sie ist darin auch richtig, richtig gut und hat zum Beispiel schon das Race Across Germany gewonnen. In unserem Gespräch geht es um die, ich nenne es mal, mentale Dimension, die hinter so einer Sportart dahinter steckt, um das Unterwegssein mit sich selbst, um den Umgang mit Müdigkeit, Erschöpfung, das riesengroße Abenteuer, was Ultracycling bedeutet und noch viel, viel mehr, viel Persönliches und das möchte ich vorweg sagen, die besten Antworten kommen meistens ganz zum Schluss. Viel Spaß, hier ist das Interview mit Ariane Richter. Normalerweise ist es ja so, dass ich mich relativ einfach auf so eine Podcast-Aufnahme vorbereiten kann. Also das ist dann ein bisschen Suchmaschinen-Recherche und ich mache mich ein bisschen schlau. Das war jetzt in deinem Fall tatsächlich gar nicht ganz so einfach. Also du hast keine eigene Website und sowas. Es gibt ein paar Podcast-Folgen mit dir, aber auch nicht so super viel. Was muss ich denn auf jeden Fall mal über dich wissen, damit das hier ein gutes Gespräch wird?
Also du musst auf jeden Fall über mich wissen, dass ich lang Fahrrad fahre. Das hast du bestimmt auch schon rausgefunden. Und dass ich aber auch eine Leidenschaft habe, dadurch so ein bisschen auch Frauen mit voranzubringen und die gleichen großartigen Erfahrungen, die ich irgendwie gemacht habe durch das Radfahren, das auch weiterzutragen und auch andere Frauen einfach auch zu ermutigen, ähnliche Wege zu gehen. Also das müssen ja nicht ultra immer irgendwie so sein, das kann auch einfach sein, so über die Komfortzone hinausgehen. Das Fahrrad selber ist irgendwie so ein ganz tolles Mittel und Medium, um neue Welten irgendwie so ein bisschen auch kennenzulernen, um sich selber auch besser kennenzulernen. Und insofern ist das, was ich selber erlebt habe, will ich halt gerne auch so ein bisschen teilen. Das muss nicht immer, also deswegen hast du auch irgendwie nichts, vielleicht nicht so viel irgendwie über mich gefunden. Das muss jetzt nicht irgendwie in einem großen Stil sein. Ganz viel passiert da auch so über persönliche Gespräche, Austausch, Podcasts vielleicht, ein ganz bisschen Instagram mal. Aber das ist so das, was mich begeistert irgendwie, auch diese Leidenschaft fürs Radfahren und gleichzeitig auch Frauen einfach damit auch ein bisschen zu unterstützen und zu helfen, auch so ein bisschen dieses Confidence Gap, traue ich mich das irgendwie auch ein bisschen abzubauen.
Kannst du mir das erklären, woher das bei dir kommt, dass dir das wichtig ist, so andere Frauen so zu ermutigen oder ich sag mal so ein bisschen dabei zu unterstützen, dass sie ähnliche Erfahrungen machen wie du? Also welche Erfahrungen das sind, da sprechen wir ja bestimmt dann gleich ausführlich drüber, das interessiert mich auch ganz doll. Aber warum ist dir das wichtig?
Ist eigentlich auch eine persönliche Erfahrung und zwar habe ich vor ganz vielen Jahren, bestimmt schon so 2017, 2018 irgendwie in dem Dreh mal einen Vortrag gehört von jemandem aus Berlin, der über seine Erfahrungen in einem Ultra-Cycling-Rennen irgendwie berichtet hat. Und ich bin zu dem Zeitpunkt auch schon Fahrrad gefahren und auch gerne auch länger Fahrrad gefahren. Aber ich dachte so, als er das so erzählt hat, oh Gott, das könnte ich nie. Und er schläft da in irgendwelchen Bushaltestellen und fährt durch die ganze Nacht. Und oh nee, wie kann man sowas denn machen? Und dann,
das denken wahrscheinlich viele,
Das denken viele, genau. Und dann habe ich aber ein paar Jahre später einen Film gesehen über Diana Kesenheimer, die inzwischen auch ziemlich bekannt ist, weil die eben mit der Kamera auf verschiedenen Rennen begleitet worden ist. Und da war das plötzlich irgendwie eine ganz andere Geschichte. Das war eine Frau, Die war, also die wirkte halt einfach so nahbar und hat sich dann eben diesem Abenteuer irgendwie auch hingegeben und hat in dem Film bewusst auch dann so gesagt, ja, sie weiß gar nicht, warum das gar nicht so viele machen. Man kann sich das ja einfach irgendwie mal trauen. Und ich habe mich halt noch in dem Jahr tatsächlich dann auch zu meinem ersten Ultrarennen noch angemeldet und fand das wirklich so eine bereichernde Erfahrung, dass ich irgendwie dachte, ja, das müssen eigentlich auch noch, ich wünsche mir, dass auch andere Frauen in diese Erfahrung machen können und möchte das deswegen halt irgendwie gerne auch so ein bisschen mitteilen und zeigen, dass Frauen das genauso gut können wie Männer.
Was war das Bereichernde daran? Also, du hast ja dann irgendwie auch so die Erfahrung gemacht, okay, Diana hat dir das gezeigt und so mitgegeben durch ihren Film, durch diese Aussage. Das möchtest du jetzt auch. Aber was war denn die bereichernde Erfahrung, die du gemacht hast?
Also ist gar nicht eine Sache, sondern sind ganz viele. Also zum Beispiel eine Sache ist ja, man überlegt sich das so ein bisschen und dann tauchen so Hürden auf. Und wie man mit diesen Hürden umgeht, sei es jetzt ganz konkret im Rennen, also zum Beispiel, wo schlafe ich? Kann ich im Dunkeln fahren? Kann ich einfach mich draußen irgendwo hinlegen? Hat man da keine Angst? Also das sind halt so ganz praktische Erfahrungen, die man irgendwie macht. Und wenn man die macht, dann stellt man halt fest, ja, das funktioniert. Und ja, klar, beim ersten Mal hat man irgendwie Angst und findet man das irgendwie komisch. Aber je mehr man das halt macht, desto selbstverständlicher wird's und die Angst verschwindet. Und das lässt sich natürlich auch dann auch aufs normale Leben dann auch irgendwie super gut übertragen. Also ich habe schon das Gefühl, dass ich selber viel sicherer auch durchs Leben gehe, dass mir weniger Dinge Angst machen, dass ich viel stärker irgendwie geworden bin, weil ich einfach auch schon so viele Sachen jetzt in den ganzen Rennen irgendwie erlebt habe. Nicht nur nachts, sondern auch irgendwie durch Wolkenbrüche, Stürme, sonst irgendwas gefahren, ganz fremde Länder irgendwie erkundet, Sachen sind kaputt gegangen und man lernt sich dann trotzdem irgendwie so zu helfen. Und das sind Erfahrungen, die man macht, die ja auch eine große Selbstwirksamkeit dann auch in einem hervorrufen und dass man halt dann eben entsprechend feststellt, hey, man kann halt richtig viel und man muss sich das irgendwie nur mal trauen und sich dessen bewusst sein. Und das sind einfach Erfahrungen, die richtig gut sind.
Was sind denn so, ich sag mal, so neue Seiten, die du an dir selber kennengelernt hast, dadurch, dass du dann zum Beispiel solche Hürden genommen hast und bewältigt hast? Vielleicht bist du auch mal an irgendwelchen Hürden gescheitert. Also ich glaube, es geht ja gar nicht immer nur darum, alles dann perfekt hinzubekommen, sondern auch zu gucken, wenn mal was nicht so gut lief, draus zu lernen oder so. Aber auch das hilft einem ja wieder irgendwie eine Seite an sich herauszufinden. Was fällt dir da so ein, was du jetzt in den, das sind ja erst ein paar Jahre, wo du Ultracycling machst, was dir das so Neues über dich gebracht hat?
Also zum Beispiel eine Sache ist, dass ich durch das Ultracycling ganz praktisch so die Erfahrung gemacht habe, dass es immer gut ist, Dinge in Teile zu zerlegen, so ein bisschen. Und dass man eben nicht vor großen Aufgaben irgendwie Angst haben muss, sondern dass man auch die zerlegen kann. Und ob ich jetzt mich auf eine 1000 Kilometer Ultracycling-Rennen sozusagen begebe, dann, wenn ich da auf sage, okay, jetzt Start, es geht los, dann kann ich eben nicht daran denken, oh, jetzt sind es noch 999 Kilometer und jeden Kilometer runterzählen, dann wird sehr lang, sondern dann muss ich halt eben sagen, okay, jetzt starte ich aber erstmal mit der erste Verpflegungspunkt, den ich mir so gesetzt habe oder die ersten 100 Kilometer. Und so ist das natürlich im Leben auch so, ne? Wenn man irgendwelche Dinge hat, Projekte oder irgendwas, was man angehen möchte, dass man halt nicht so vor dem Ziel irgendwie schon so ein bisschen Angst bekommt, weil das halt zu groß ist, sondern dass man dann eher irgendwie so denkt, naja, erstmal gucken, kann ich das irgendwie zerlegen? Kann ich das in kleine, handhabbare Häppchen irgendwie machen und dann sich so Stück für Stück irgendwie ranarbeiten,
Und das heißt
rantasten?
aber, wenn ich das richtig dann verstehe, vorher hast du schon so dazu geneigt, immer die ganz große Herausforderung zu sehen und den Berg, der dann irgendwie an Aufgaben oder an To-Dos vor allem ist, der es dann schwer gemacht hat, irgendwie überhaupt was anzufangen. Und diese Herangehensweise im Ultracycling hat dir dann gezeigt, okay, es gibt auch dieses in Häppchen vorgehen.
Das hat das nochmal verstärkt, genau. Und ich habe halt früher auch so ein bisschen dazu tendiert, dass Dinge irgendwie perfekt sein müssen, bevor man sie halt angeht oder bevor man sich Sachen traut, muss man halt genau wissen, dass das irgendwie klappt und dass man hundertprozentig vorbereitet ist. Das lehrt einen auch so Ultracycling, dass das eigentlich gar nicht so immer der Fall sein muss, weil wenn man auf so eine große Strecke geht, dann werden da mit Sicherheit Dinge passieren, die nicht so laufen, wie sie geplant sind. Man kann sich nicht hinstellen und die komplette Strecke abfahren und genau wissen, wann wo eine Wasserstelle ist, wann wo es Verpflegung gibt, wo die beste, wo man müde sein wird und es dann irgendwie eine Möglichkeit gibt zu schlafen, sondern da muss man eben auch ein Stück weit schauen, wie man sich dann, wie man in dem Moment agiert. Und das ist halt was, was Ultracycling einem schon sehr, sehr lehrt und was man dann auch super gut auch übertragen kann. Also man muss nicht warten, bis alles perfekt ist. So vielleicht nur als Beispiel. Ich habe jetzt gerade an einem Rennen teilgenommen, das nennt sich The Unknown Race. Und da weiß man gar nichts im Prinzip. Man weiß, das sind etwa 1000 Kilometer und es gibt irgendwelche, eine Anzahl, 4, 5, 6 Checkpoints, die man abfahren muss. Aber man weiß, sind irgendwie nicht die Himmelsrichtung oder sonst irgendwas, quasi nur Start und Ziel. Und dadurch kann man sich gar nicht so detailliert vorbereiten, wie vielleicht ich mir selber das auch wünschen würde. Und man muss dann eben auch vertrauen, dass man all das, was man braucht während des Rennens, Wasser, Verpflegung, Unterkunft etc., dass man aufs Wetter reagieren kann, dass man das alles entsprechend auch findet. Und man muss also manchmal auch so ein Stückchen loslassen. Und das sind eigentlich auch Erfahrungen, die, ja, die eben fürs Leben, glaube ich, auch sehr hilfreich sein können, eher auf Dinge zu reagieren und nicht zu 100% alles von vornherein auch zu planen.
Ich kann dem irgendwie folgen, was du sagst, aber ich stelle es mir auch super schwer vor, sich dann so locker machen zu können. Also wenn man eigentlich anders ist, ne, und das mag, so alles gut durchdacht zu haben, so ein bisschen die verlässliche Vorbereitung, auch die Hürden kommen zu sehen und so weiter, und sich dann davon zu verabschieden und zu sagen, hey, jetzt mache ich einfach mal und ich gucke mal, was passiert. Also wenn man dazu neigt, das nicht zu können. Und wenn ich das richtig verstehe, dann warst du ja eher so. Wie hat das denn dann geklappt, dass du gesagt hast, okay, jetzt nehme ich aber mal all meinen Mut zusammen, jetzt mache ich einfach mal gucken, was passiert?
Ja, also so diesen, ich nehme den Mut zusammen, der kam ja wirklich durch diese, durch Vorbilder oder eben zum Beispiel durch diesen Film von der Jana, ne? Dass man, okay, eigentlich kann man das schon irgendwie schaffen und dann dachte ich, ja, okay, jetzt probierst du das. Und vor diesem allerersten Rennen, was ich gemacht habe, habe ich mich tatsächlich hingesetzt und okay, Mann, wo willst du denn jetzt schlafen und wie willst du das dann machen? Und habe mir alle möglichen Campingplätze rausgesucht, wo ich zur Not irgendwie vielleicht raufgehen könnte. Und habe dann aber ganz praktisch die Erfahrung gemacht, dass in dem Moment, dass ich in der Lage bin, dann einfach auch anders zu entscheiden. Dass ich also in der Situation, wo es daran ging, irgendwie, ja, wie will man denn jetzt, wie will ich jetzt, ich habe gemerkt, ich kann nicht mehr weiterfahren, ich muss irgendwie schlafen. In der allerersten Nacht dann sozusagen. Und dann waren halt zufällig noch zwei andere Fahrer da, die gesagt haben, ja, die gehen halt auf den Sportplatz irgendwie. Und dachte ich, ach ja. Dann gehst du da halt mal mit. Die haben am Ende viel länger geschlafen als ich. Also ich bin auch viel früher weg, aber habe mich dann einfach unter so ein Vordach irgendwie gelegt und war halt hinterher mega stolz, dass ich mir das zugetraut habe. Und durch viele solcher kleinen Erfahrungen, die man dann irgendwie gemacht hat, merkt man dann eben, dass es gar nicht so schwer ist, dieses Loslassen und dass man nicht diese hundertprozentige Planung immer braucht. Man muss nicht genau immer wissen, was jetzt als nächstes irgendwie kommt, um da auch Spaß irgendwie so dran zu haben, sondern man kann einfach vertrauen, dass sich Dinge auch fügen.
Also würdest du sagen, wenn man das jetzt mal so als Erfahrung nimmt, die du gemacht hast und das aufs Leben überträgt, dass man eigentlich dazu neigt, sich das Leben immer selbst zu schwer zu machen?
Ich weiß nicht, ob es allgemein so ist. Ich kann mir schon vorstellen, dass, also es gibt auch, glaube ich, viele Studien dazu, dass zumindest bei Frauen das so ist, dass die oft so diesen Perfektionismus haben, dass man denkt, man muss erst mal 100% gut sein in dem, bevor man bereit oder wenn man sich bewirbt, wenn sich Frauen bewerben, dann denken die, da steht ja dran, was man irgendwie können soll. Und dann müssen die 100% von den Sachen erfüllen. Und bei Männern ist das nicht so. Die denken bei 60%, ja, ich bin perfect match. Und insofern, also das beschreibt man dann auch so aus diesem Confidence Gap. Insofern ist das, glaube ich, so, dass diese Erfahrung, die man macht, dass es auch anders geht, ne? Dass man eben auch ein Stück weit loslassen kann und eben auch mit einer nicht ganz perfekten Planung durchaus sowohl Spaß am Rennen haben kann, erfolgreich sein kann und dass es im Leben aber auch ein Stück weit genauso möglich ist, eben nicht immer perfekt vorbereitet zu sein, sondern auch, ja, man kommt doch mit 80% auch super weit.
Kannst du das irgendwie konkret machen, wie du dann damit umgehst, wenn dann so ein Rennen ist und du dich auf den Weg gemacht hast, du bist dabei? Ich glaube, man hat ja trotzdem sowas wie eine Idealvorstellung, also zum Beispiel, dass die Ernährung klappt, dass man energetisch gut durchkommt, dass man Schlafplatz findet, dass das Material hält, dass man keinen Platten hat und so weiter. Aber du hast ja auch gesagt, wahrscheinlich geht immer irgendwas schief. So. Nehmen wir jetzt mal das Szenario, es geht was schief. Wie nimmst du das dann? Wie gehst du dann damit um?
Also vielleicht als Beispiel, ich war jetzt im Februar beim Atlas Mountain Race. Also das ist in Marokko und offen ein Mountainbike-Rennen. Und das fing an mit sehr, sehr, sehr schlechtem Wetter. War ein Start irgendwie abends 17 Uhr und hat super viel geregnet. Und das hat dazu geführt, dass sich mein Licht verabschiedet hat, dass da irgendwie Kontakte wohl korrodiert sind. Und also mein Vorderlicht einfach nicht mehr da war, mein Dynamo. Und dann dachte ich, naja, okay, ist jetzt so, zum Glück hast du ja ein Backup, hab eine Helmlampe, dann musst du eben mit dieser Helmlampe arbeiten. Dann habe ich die Helmlampe angemacht. Und dann war aber nach 2 Stunden eben auch diese Helmlampe irgendwie leer, alle hat aufgehört und das ist ja dann, also ist man in dem Moment erstmal, ja okay, das war es jetzt irgendwie fast so für einen Moment, aber man guckt dann eher so, oder ich habe mir dann angewöhnt, dann eher so auf diese Möglichkeiten zu schauen. Also was ist der Möglichkeitenraum, der sich mir überhaupt noch bietet? Dann habe ich jetzt als nächstes, also im nächsten Ort, oder gesehen, dass es einen Ort gab irgendwie in der Entfernung, habe auf Leute gewartet hinter mir, habe mich in deren Lichtschatten sozusagen so ein bisschen reingehängt, um dann in dieses Dorf zu kommen und dachte, okay, jetzt muss ich halt mal gucken, kannst du irgendwas aufladen, kannst du was reparieren? Es ging nicht zu reparieren, es ging auch nicht aufzuladen, aber in so einem ganz kleinen Laden gab es halt irgendwie so eine Taschenlampe. Ich dachte, ja, okay, dann nimmst du jetzt erstmal diese Taschenlampe und arbeitest erstmal mit dieser Taschenlampe weiter. Die also auf den Helm gemacht und bin dann weitergefahren und habe dann natürlich schon festgestellt, ja, Licht ist irgendwie super schlecht, aber vielleicht kommst du ja erstmal durch die Nacht und dann kannst du halt weiter entscheiden. Vielleicht findest du im nächsten Ort ja irgendwie eine andere Lampe, vielleicht geht dann irgendwie eine Lampe wieder oder irgendwie sowas. Also so wirklich das jetzt auch nicht, sich davon auch gar nicht runterziehen zu lassen, sondern dann eher wirklich zu überlegen, was ist das, was man überhaupt jetzt irgendwie noch tun kann. Und das dann eben einfach aktiv anzunehmen, sagen, okay, jetzt ist das so und nicht irgendwie schon jetzt weiter zu überlegen und zu denken, ach Mann, das ist so schlechtes Licht, damit komme ich jetzt vielleicht hier die Straßenabschnitte lang, aber wenn ich im Offroad unterwegs bin, wird das niemals gehen. Wenn man das dann irgendwie schon denkt, dann macht man sich gleich schon, zieht man sich selber schon runter, sondern ich habe gesagt, okay, jetzt habe ich erstmal ein Licht, jetzt komme ich erstmal durch diese erste Nacht und dann schaue ich erstmal weiter. Und das ist wirklich, also ist, glaube ich, sehr wichtig, nicht nur in diesen Ultradistanzen, ne, dass man einfach reagiert auf diese Dinge, sondern auch im Leben, dass man halt nicht direkt schon ganz, ganz viele Schritte im Voraus denkt und guckt, was das immer alles schon, was schon alles noch schief gehen könnte oder was das alles heißt, sondern dass man sagt, okay, jetzt sind wir hier. Was ist das, was ich überhaupt machen kann? Was sind diese nächsten Schritte? Und dann erstmal Stück für Stück irgendwie tatsächlich auch vorgeht.
Das heißt, du würdest immer versuchen, dich nicht so von den Umständen komplett nerven zu lassen, weil es ist ja Also ich glaube, jeder, der so ein bisschen was mit Sport zu tun hat, kann das nachempfinden, wenn direkt am Anfang von einem Rennen, egal ob das ein Ultra oder ein 10-Kilometer-Lauf oder ein Triathlon über die Sprintdistanz ist, wenn da direkt am Anfang was schief läuft, man würde ja am liebsten eigentlich im ersten Moment die Flinte ins Korn schmeißen. Und das dann nicht zu tun, das hast du ja gerade erklärt, indem du versuchst, so den Fokus auf deine Möglichkeiten zu lenken. Also was kann ich jetzt gerade tun und was kann ich aktiv machen und so. Und was würdest du jetzt Leuten sagen, die sich das jetzt vielleicht so ein bisschen hinter die Löffel schreiben wollen? Wofür lohnt sich das, das zu machen? Also wofür lohnt es sich, in dem Moment eben nicht zu sagen, okay, jetzt ist alles scheiße, ich komme halt irgendwann nochmal in Zukunft wieder und probiere mein Glück nochmal?
Wofür lohnt es sich? Also ich glaube, dass man am Ende des Tages dadurch besser wird, weil es immer wieder Probleme geben kann. Und wenn man dann nur Dinge angeht und verfolgt und bis zum Ende bringt, wenn alles perfekt läuft, dann wird man, glaube ich, wenig Sachen vielleicht zu Ende bringen können. Und insofern merkt man halt schon, oder wenn man das bewusst zulässt, ja, es wird Probleme geben, die werden auf mich zukommen, und das eher auch so ein bisschen als Challenge und Herausforderung ansieht, dann kann man da viel besser, finde ich, mit umgehen. Und hinzu kommt, dass ich auch oft noch denke, ja, wenn ich jetzt wütend bin oder sauer oder traurig in dem Moment, weil irgendwas nicht so geklappt hat, wie es hätte sein sollen, dann bringt mich das auch gar nicht voran. Das macht mich nicht schneller im Kopf. Ich kann damit keine besseren Entscheidungen treffen. Ich kann auch, wenn ich dann eben die Taschenlampe auf dem Kopf habe und dann trotzdem die ganze Zeit denke, oh Mann, blöd, 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 versaue ich mir auch noch mein eigenes Rennen. Es gibt ja trotzdem da noch so viele Momente auch draußen irgendwie so zu entdecken und zu erleben. Und wenn man sich dann selber irgendwie damit runterzieht, dass man denkt, ja, jetzt ist halt direkt am Anfang schon was kaputt gegangen oder so, jetzt kann ich halt direkt auch aufhören oder jetzt wird da sowieso nichts mehr oder so, dann vergibt man sich einfach viel zu viel. Deswegen ist für mich so der Fokus dann eher, ne, guck mal nach dem, was möglich ist und wie du adäquat irgendwie auf Probleme irgendwie, wie du darauf reagieren kannst, anstatt jetzt immer auch von einem perfekten Rennen irgendwie auszugehen oder von einem perfekten Moment, von einem perfekten Projekt. Es wird immer Probleme geben. Da muss man sich von vornherein sozusagen auch irgendwie drauf einstellen und dann kann man eben versuchen, das zu lösen.
Ist es das, was auch Spaß am Ultracycling macht, also so dieses Problemmanagement zu betreiben?
Ja, absolut. Also das ist, das macht schon fast so ein bisschen süchtig. Nicht, dass man sich wünscht, dass Probleme entstehen, das jetzt gar nicht oder so. Aber man ist ja in so einem Ultra schon in vielerlei Hinsicht irgendwie so ein bisschen am Limit, ne? Also sei es, weil man natürlich, weil der Körper einfach sehr, sehr lang gefordert wird, weil man müde ist, weil man die Energiezufuhr vielleicht nicht hundertprozentig sicherstellen kann. Man hat Durst, ist ein bisschen dehydriert und man macht da auch nicht immer die smartesten Entscheidungen, beziehungsweise gerade wenn das Energiemanagement nicht ganz so gut ist, leidet manchmal der Kopf auch so ein kleines bisschen irgendwie so darunter, dass man dann eben auch nicht so super schnell und scharf irgendwie ist. Und trotzdem ist es dann halt so, dass Dinge halt eben trotzdem auch schief gehen können und man dann eben auch wieder gucken muss, okay, jetzt mal Konzentration, was heißt denn das jetzt eigentlich, wenn das und das passiert, wie kann ich jetzt irgendwie damit umgehen und was ist denn jetzt irgendwie so das Schlauste im nächsten Moment zu machen?
Für mich hört sich das an, als müsste man immer wieder so erfinderisch werden und so die Situation neu bewerten und überlegen, was mache ich jetzt, wie kann ich das Beste draus machen und sowas, und das ist ja fast so eine Eigenschaft, die man sonst ja gar nicht mehr braucht. Also so als Kind, als Jugendlicher muss man ja immer nach Mitteln und Wegen suchen, um sich irgendwie zu beschäftigen. Man muss sich was einfallen lassen. Man muss irgendwie auf Ideen kommen. Was hat man eigentlich vor? Was möchte man machen? Und ich habe immer das Gefühl, so je älter Leute werden, desto weniger kommt so dieses erfinderische Abhanden oder auch so diese Neugier, was rauszufinden und die Lust auf was Neues. Und dass gerade Sport dann immer noch mal so eine Möglichkeit ist, genau das noch mal zu haben. Also dass das auch so immer was Spielerisches eigentlich hat. Egal wie groß das sportliche Abenteuer oder diese Ambition dahinter auch ist, weil ich würde auch dir unterstellen, dass du das ja wahrscheinlich mit einer gewissen Ernsthaftigkeit auch betreibst und ja auch was erreichen möchtest und so weiter. Aber dass so dieses Kindliche da dran eigentlich immer nochmal so ein extra Bonus ist, den so eine Sportart dann haben kann.
Auf jeden Fall stimme ich dir total zu. Also das gilt, glaube ich, nicht nur fürs Rennen, sondern auch schon in der Vorbereitung, ne? Weil man dann ja auch guckt, ja, wie spielen die ganzen Komponenten am besten irgendwie zusammen? Man muss schauen, was nimmt man mit an irgendwie Gepäck? Wo kann man was am besten irgendwie unterbringen? Und Auflieger ja oder nein? Dann stimmt irgendwie was nicht, irgendwelche Größen oder keine Ahnung. Also da gibt's auch selber auch immer noch mal viel, auch so ein bisschen technischen Kram, den man sich da anschauen muss. Und es macht auch Spaß, dann eben am Ende des Tages irgendwie ein Setup zu finden, was für einen selber irgendwie auch funktioniert. Also und hinzu kommt, dass man dadurch eben auch noch mal so ein bisschen einfach auch sein Fahrrad auch noch mal besser versteht und auch das wiederum ein Stück weit die so ein bisschen Kompetenz natürlich zu mehr Kompetenz auch beiträgt. Also wenn man sich vorher überlegt, in welchem, was für ein Rennen vielleicht oder was für eine Strecke will ich irgendwie fahren, wie sind da die Anstiege, was brauche ich da für eine Übersetzung, um am Ende des Tages auch nicht jeden Berg hochschieben zu müssen, sondern da fahren zu können. Das sind ja auch alles Sachen, die man vielleicht nicht zwingend machen muss, aber wenn man die macht, wenn man sich damit irgendwie so beschäftigt, die einem ein Stück weit auch mal ein besseres Gefühl geben und auch ein bisschen Sicherheit am Ende des Tages, was so das eigene Rad angeht, wenn irgendwie was kaputt geht oder so, dass man doch hier und da ja sich bei kleineren Sachen einfach auch selber helfen kann.
Das ist ja so diese Tüftelei, so dieses Technische, was dann Spaß macht, sich auch so irgendwie Fähigkeiten raufzuschaffen, dass man sich dann auch selber helfen kann und alles bestmöglich dann auch vorzubereiten, so gut es halt eben geht, das habe ich auch verstanden. Man kann nicht alles kontrollieren, aber wie sieht denn der andere Teil der Vorbereitung aus? Also das ist ja dann so, ich sag mal, die Hardware, ne, die man im Griff haben sollte, aber was ist jetzt so mit der Software, also das Körperliche? Weil wenn du ein Rennen fährst, das 1000 Kilometer oder länger ist und durch die Nacht und du schläfst wenig, trainierst du zum Beispiel auch Schlafentzug und solche Sachen oder, weiß ich nicht, trainierst du Fahren bei Dunkelheit? Kannst du mir das so ein bisschen erklären? Das ist für mich eine völlig neue Welt.
Also bestimmte Dinge kann man trainieren, andere nicht so gut. Beim Schlafen ist es zum Beispiel so, diesen Entzug und damit umzugehen, das kann man wohl scheinbar nicht so gut trainieren. Also da bringt das auch nicht zu sagen, jetzt versuche ich mir mal den Schlaf irgendwie abzutrainieren und mit 3 Stunden in der Nacht irgendwie hinzukommen. Aber was man zum Beispiel trainieren kann, wenn man vorhat, auch draußen zu schlafen, dann ist das so, dass man am Anfang da vielleicht eine Unsicherheit irgendwie hat. Und man liegt das erste Mal irgendwie draußen in einem, also ich nehme auch zum Beispiel kein Zelt mit, sondern nur so eine Art Bivi, das ist wie so eine so ein Biwaksack, also wie so eine Wurstpelle, die man dann über seinen Schlafsack und seine Isomatte zieht. Liegt man also schon ziemlich ungeschützt dann einfach. Man kann, wenn es irgendwo eine Schutzhütte gibt, kann man sich natürlich reinlegen, aber wenn es nichts gibt, legt man sich auch einfach in die freie Natur irgendwie an den Straßenrand. Und da ist man ja den ganzen Elementen sehr ausgesetzt und man hört auch irgendwie alles. Und das führt am Anfang auch dazu, dass man das Gefühl hat, boah, ich kann überhaupt nicht entspannen. Ich höre hier was, ich höre da was und wie soll ich denn jetzt hier schlafen? Und was ist, wenn jetzt jemand kommt? Oder ist sehr unkomfortabel am Anfang und bringt, glaube ich, wenn man das zum allerersten Mal macht, nicht die gewünschte Erholung. Man kann aber trainieren, das trotzdem öfter zu machen, weil sich dann auch das ganze Nervensystem so ein bisschen reguliert und darauf einstellt, ich habe das ja schon 1, 2, 3, 4 Mal draußen gemacht, da ist ja nie was passiert, obwohl sich das irgendwie vielleicht komisch angehört oder obwohl ich diese Naturtöne, die Tiere und so weiter da am ersten Moment vielleicht irgendwie ein bisschen von abgeschreckt war, aber wenn man das eben wiederholt macht, dann merkt der Körper so ein bisschen, ja okay, ich kann halt trotzdem irgendwie loslassen. Und das ist also so eine Sache, die man schon irgendwie trainieren kann, auch wenn das nicht ganz konkret eben der Schlafentzug sozusagen ist. Das lange Fahren trainiert man auch, aber es ist jetzt auch nicht so, selbst beim Marathon so, dass man jetzt zur Vorbereitung beim Marathon jetzt nicht einen Marathon laufen muss, sondern dass man da ja auch schon mit kürzeren Distanzen irgendwie im Training auch hinkommt. Und so ist es da auch. Ich muss, wenn ich ein 1000-Kilometer-Rennen fahre, nicht im Training schon mal 1000 Kilometer gefahren sein. Das braucht es nicht. Aber man muss halt so ein bisschen schauen, dass man vielleicht, dass man so back-to-back intensive Einheiten hat. Also dass man sagt, also ich fahre mal 200 Kilometer am Samstag und nehme dann nicht Sonntag die Füße hoch, weil ich bin ganz schön platt, sondern stehe dann früh auf und mache dann einfach nochmal 200 hinterher. Und ne, dass man also so ein bisschen diese Belastung simuliert, dass es eben auch am zweiten Tag, wenn man schon ermüdet ist, eben trotzdem auch noch eine gewisse Leistung entsprechend noch erbringen kann. Also das ist was, was man schon trainieren kann und trainieren auch sollte.
Ich habe zu dem Schlafen noch kurz eine praktische Frage, ne? Hast du da immer nur positive Erfahrungen gemacht? Hat das bisher immer so, weiß ich nicht, dich bekräftigt? Oh ja, ist ja alles nicht so schlimm, ist ja immer nur halb so wild.
Also ich hatte keinerlei negative Erfahrung. Das hat aber auch ein bisschen vielleicht was damit zu tun, wie ich mir jetzt meine Plätze irgendwie aussuche oder so, ne? Also ich würde zum Beispiel, manche Frauen oder Menschen fühlen sich sicherer in der Nähe von Ortschaften. Das mache ich nicht. Also ich schlafe nicht auf einem Spielplatz, ich schlafe nicht irgendwie, ja, wo jetzt irgendwie viele Leute sein könnten, sondern ich versuche eigentlich eher so ein bisschen außerhalb zu sein, wo einfach nichts ist. Also sowas zum Beispiel jetzt so in Marokko, da bin ich also lieber nochmal 5 Kilometer außerhalb des Orts gefahren und habe mich da dann irgendwo hingelegt. Obwohl, wenn ich jetzt drüber nachdenke, ich lege mich auch mal morgens um 5 für eine Stunde oder so eben in eine Bushaltestelle an irgendeiner Straße oder auch mal, wie jetzt irgendwie letztes Wochenende, in eine Bank, also so ein Vorraum von einer Bank. Das geht irgendwie auch, aber so für richtig erholsamen Schlaf, wo ich auch alles irgendwie raushole, versuche ich dann eher außerhalb der Ortschaften zu gehen. Das ist für mich irgendwie entspannter, so vom Kopf her. Aber negative Erfahrungen habe ich gar keine gemacht in dem Zusammenhang. Also ich weiß, dass es sicherlich auch Frauen gibt mit anderen, die andere Erfahrungen machen. Aber das ist dann nicht mal irgendwie aufs Biwakieren irgendwie auch bezogen. Ne? Man kann genauso gut auch irgendwie in einem ja, Hotel, wo man dann irgendwie als einzige Frau denn da ist, wo es irgendwie ein bisschen remote ist oder so, da auch schlechte Erfahrungen machen, dass die dort versuchen, irgendwie ja, einen zu belästigen oder so. Also das ist, glaube ich, nicht spezifisch aufs Biwakieren oder so bezogen, sondern so generell, ne? Sobald da auch andere Menschen irgendwie involviert sind, kann es immer auch Schwierigkeiten geben. Aber wenn man jetzt so rein, also ich war jetzt ja, Marokko beispielsweise, also wo man vielleicht im ersten Moment schon denkt, oh, da ist es ja irgendwie als Frau auch ziemlich gefährlich, habe dann null schlechte Erfahrungen irgendwie gemacht eben. Also ja, kann ich gar nicht anders sagen.
Ja, toll, 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 dass das auch dann so bleibt. Also
Ja.
jetzt haben wir ja viel so über das Abenteuer gesprochen, ne? Was macht irgendwie das so besonders? Oder ich habe auch das Gefühl, so ein bisschen zu verstehen, was die Faszination eigentlich von diesem Ultracycling. Also du hast diese unglaubliche sportliche Herausforderung, aber auch so diese ganzen Begleitumstände, die so außergewöhnlich sind. Und jetzt hast du gerade gesagt, dass auch sowas wie so Schlafentzug dann natürlich dazu kommt, weil also so richtig erholsam ist der Schlaf ja wahrscheinlich dann nicht, weil du versuchst es ja auch kurz zu halten, um vorwärts zu kommen und so. Kannst du sagen, wie du dich selber in so einem Rennen veränderst?
Wie ich mich selber im Rennen verändere. Also man wird schon, ich glaube, das kommt ein bisschen auch aufs Rennen tatsächlich auch an und auch auf den Verlauf. Also ich habe zum Beispiel gemerkt, wenn ich, also auch mit welcher mit welcher Erwartungshaltung man auch jeweils auch rangeht, auch was so das Ergebnis vielleicht anbelangt. Es gibt Rennen, wo man jetzt irgendwie froh ist, dass man das überhaupt schafft, weil die einfach super anspruchsvoll sind. Und dann gibt es andere, da schaut man vielleicht irgendwie auf die Startliste und denkt dann, ja, hier wäre vielleicht irgendwie ein Podium drin oder hier wäre ich irgendwie super zufrieden, wenn ich da irgendwie Top Ten fahren kann oder so. Und wenn man da sehr früh vielleicht irgendwie auch auf den Tracker schaut, also alle, die im Rennen teilnehmen, haben so einen Tracker drin. Und dann gibt es eine Webseite, wo man auch nachvollziehen kann, wo jetzt jeweils die Teilnehmer alle stehen, mit dem Ranking auch. Und da habe ich die Erfahrung gemacht bei mir persönlich, wenn ich da zu früh drauf gucke und vielleicht denke, oh, jetzt bin ich ja doch ein bisschen hinter meinen Erwartungen vielleicht zurückgeblieben, dann habe ich erstmal die nächsten 200, 300, 400 Kilometer nicht so eine gute Zeit. Also weil man sich dann natürlich, hat man einfach viel Zeit, sich ja damit zu beschäftigen und sich selber zu fragen, warum ist denn das jetzt eigentlich so? Und Mensch, ich dachte irgendwie, ich wäre weiter oder ich wäre schneller oder ich wäre besser. Ich komme heute irgendwie nicht so richtig voran. Dann ja, ist man so ein bisschen, wird man vielleicht auch so ein bisschen dünnhäutig, ne? Das ist jetzt aber dann eher so ein bisschen gemessen auch immer an der eigenen Erwartungshaltung. Grundsätzlich ist es dann aber auch so, wenn du jetzt gesagt hast, so gerade so Schlafentzug, hinzu kommt ja dann auch noch, also Essen und Trinken, was ein ziemliches Problem ist über die lange Zeit. Also dort tatsächlich dann auch all die benötigten Kalorien, den Zucker, alles wieder auch zuzuführen, weil man irgendwann auch einfach gar keine Lust mehr hat am Essen, weil man irgendwie, man ist müde, der Mund schmerzt vielleicht, weil es irgendwie auch so richtig so die Schleimhäute angegriffen sind. Und all das zerrt dann auch so ein oder zehrt so ein bisschen auch den Körper auch aus und führt dann eben auch dazu, dass man mental auch so ein bisschen, ja, schwächer vielleicht auch wird, als man das ganz am Anfang war. Und man muss sich dann halt oft auch wieder darauf besinnen, dass man sagt, okay, das, was wir am Anfang hatten, so Schritt für Schritt, ne, ich gucke jetzt erstmal, wo finde ich jetzt die nächste Verpflegung, wo finde ich denn jetzt wieder mehr Wasser? Ich habe das Gefühl, mir geht es gerade nicht so gut, lass mal gucken, wie kann ich gut für mich sorgen. Ich versuche dann auch immer, also ich habe gemerkt, dass das bei mir besser funktioniert, mit positiver Verstärkung zu arbeiten. Guck mal, was hast du denn schon geschafft? Und du machst das gut. Also sich selber auch irgendwie so ein bisschen auch gut zuzureden, dass man so ein bisschen vielleicht aus dem Loch dann entsprechend auch wieder rauskommt. Dann, wenn man irgendwie so, weiß nicht, so bei der Hälfte ist, ist es bei mir meistens so, dass ich denke, ach, jetzt guck mal, jetzt hast du ja irgendwie schon mehr geschafft, als du noch musst, in Anführungszeichen. Und das gibt mir dann meistens schon immer nochmal so einen Push, dass ich da so dann das Gefühl habe, ah, jetzt ist es ja gar nicht mehr weit. Es wird dann aber meistens nochmal ganz schön weit und das sind so, weiß nicht, so die letzten 100 Kilometer oder so, die ziehen sich erfahrungsgemäß irgendwie immer ziemlich, wenn man so denkt, jetzt ist man ja wirklich fast im Ziel. Weil man dann vielleicht doch denkt, ja, jetzt lohnt sich's ja auch nicht nochmal irgendwie zu schlafen, selbst wenn man vielleicht die Nacht schon durchgefahren hat, jetzt sind es ja nur noch 100, dann ist man ja vielleicht gleich da und da läuft dann teilweise der Körper auch nochmal ganz schön auf Sparflamme so ein bisschen und weil man irgendwie denkt, man hat es ja gleich geschafft und das ist aber manchmal auch eine ziemliche Gefahr irgendwie, weil man dann eben auch nicht unbedingt wieder die smartesten Entscheidungen trifft, also das habe ich jetzt auch beim Atlas in diesem Jahr erfahren. Und zwar waren es da, ich glaube, da bin ich auch also die letzten beiden Etappen auch durchgefahren, habe nicht geschlafen, vorher sonst jede Nacht geschlafen. Und ja, dann waren es eben auch eben noch diese besagten 100 Kilometer, wo ich dachte, ja, jetzt muss ja jetzt irgendwie so gehen, es wurde dunkel. Ich hatte inzwischen auch wieder nur noch eine Lampe, weil die andere dann doch bei Regen nochmal ausgefallen ist, für diese eine Lampe aber gar nicht mehr so viel Strom, dass ich schon dachte, ja, du musst ein bisschen sparen, mach die mal nur auf die kleinste Stufe. Und dann hat man einfach auch schon sehr viele Kilometer in den Beinen, man ist irgendwie so ein bisschen müde und dann lässt, glaube ich, auch so ein bisschen die das richtige Judgment irgendwie so ein bisschen auch nach, weil ich bin dann einfach auch in einem also bin zu schnell gefahren für dieses schlechte Licht, was ich hatte. Bin dann, habe irgendwie so einen Absatz in der Straße irgendwie übersehen, habe mich da irgendwie mit dem Rad überschlagen, was dann dazu geführt hat, dass ich dachte, ich hätte mir die Hand gebrochen. Und dass ich dann so 65, das waren 65 Kilometer vor Ziel und musste dann abbrechen. Wo ich glaube, wenn ich halt nochmal geschlafen hätte oder wenn ich gesagt hätte, wenn ich vollkommen klar wäre, hätte ich gesagt, nee, das Licht ist so schlecht, da kannst du nicht so schnell fahren. Entweder du stellst dich nochmal eine halbe Stunde an Rand in irgendeinen Shop und lädst dann nicht nochmal, dass du mit richtig Licht hier irgendwie fahren kannst. Oder selbst wenn es nur noch 100 Kilometer sind, das ist ja mit dem Mountainbike, können das ja schon irgendwie nochmal 6 Stunden oder irgendwie sowas teilweise sein, dann schläfst du nochmal, ist ja gar nicht schlimm oder so. Aber ich war halt schon ziemlich so an der Grenze, am Limit, sowohl physisch durch den Schlafentzug, dass ich dann irgendwie auch dachte, nee, jetzt zack, jetzt gehst du da irgendwie durch. Und das war keine gute Entscheidung sozusagen. Und ja, und das war dann auch schwer, dann so 65 Kilometer nach, ich glaube, 1400 waren es schon, ich glaube, in Summe waren es 1450 oder so. Also da dann zu sagen, ja, jetzt muss ich irgendwie aufgeben, weil mit einer gebrochenen Hand kann man nicht weiterfahren.
Stelle ich mir auch richtig mies vor. Also den Moment, also sowieso Sturz und so ist Mist, aber dann so kurz vorm Ziel ist natürlich doppelt hart.
Ja, also ich hab dann auch die Entscheidung nicht sofort getroffen, sondern ich glaube, ich bin mindestens noch 3, 4, 5 Kilometer. Habe ich das Rad noch geschoben, und dann so ein bisschen erstmal abgewartet, was passiert denn jetzt mit meiner Hand? Und dann halt wirklich ganz bewusst versucht, nee, du kannst jetzt nicht überstürzen, überlege jetzt nochmal ganz genau, was du jetzt machen willst, und bin halt dann immer weiter gelaufen, gelaufen, gelaufen. Und dann ist das aber in der Zeit schon so doll angeschwollen, ich hatte mir schon meinen Arm gebrochen, und deswegen hatte ich irgendwie so gedacht, ja, das fühlt sich jetzt auch so von der Kraft, also ich konnte gar nichts mehr anfassen mit der Hand, dass ich dachte, nee, die ist da garantiert gebrochen, und dann ist es nicht wert, jetzt irgendwie, also ich habe tatsächlich überlegt, könnte ich jetzt 65 Kilometer das Rad schieben bis ins Ziel, aber dann rechnet man das dann irgendwie hoch und denkt, jetzt hat man irgendwie für 3 Kilometer 1 Stunde gebraucht, das wird irgendwie super lang und macht es ja irgendwie auch nicht besser, und im Gegenteil, dann fasse ich irgendwo an und weiß nicht, dann verschiebt sich vielleicht noch irgendwas oder so, wenn es gebrochen ist, und was ich dann dachte, nee, ist eigentlich so wichtig ist es jetzt irgendwie auch nicht. Die Gesundheit geht da irgendwie dann schon vor, und ich habe irgendwie auch viele andere Sachen, die ich in diesem Jahr fahren will, dann lass das lieber jetzt erst, dann musst du halt jetzt einmal sagen, naja, okay, dann hat dieses Mal nicht geklappt, ja, muss man einfach gucken, was man da dann wieder mitnehmen kann fürs nächste Mal, und wie man dann eben, ja, beim nächsten Mal wirklich auch dann, wenn es zu einem Zeitpunkt in einem Rennen, wo man eben denkt, jetzt hat man es ja schon fast, ja, ist es eventuell doch, ist man einfach noch nicht im Ziel. Und dass man da beim nächsten Mal einfach ein bisschen schlauer ist.
Und du bist ja die ganze Zeit irgendwie mit dir alleine, ne? Also mit deinen Gedanken, mit den Abwägungen, mit den Entscheidungen, so Risiko einschätzen und so weiter. Also du hast ja, es ist ja alles unsupported. Du hast kein Begleitfahrzeug, du hast nicht noch irgendwie eine Streckenbegleitung, sondern vielleicht sind da mal andere Teilnehmer so um dich drumherum, aber eigentlich bist du ja so alleine. Fühlst du dich da auch alleine dann in solchen Momenten oder bei so Rennen, die dann tagelang gehen und Stunde um Stunde, Kilometer um Kilometer alleine. Ist das so ein Gefühl von Einsamkeit, was du da hast, oder was für ein Gefühl ist das?
Nee, also von Einsamkeit, so ein Einsamkeitsgefühl ist es gar nicht, weil man fühlt sich immer verbunden. Das ist schon, wenn man das als Rennen macht, schon irgendwie so richtig eine Collective Experience irgendwie. Also man ist sich schon immer der Leute um sich rum irgendwie bewusst, und das, was man jetzt selber macht, da gehen alle anderen irgendwie auch durch, und man guckt ja dann auch immer mal auf den Trecker und sieht dann auch, ah, und man trifft auch Leute auf der Strecke, also man wird überholt oder man überholt andere. Insofern hat man oder ich habe nie das Gefühl, dass ich irgendwie alleine bin. Ich mache das aber manchmal, man kann das auch als Pair fahren, also quasi dann noch mit einer anderen Person zusammen. Also dann auch tatsächlich auch, ne, kann man da, man kann alles teilen, was man hat, man kann sich auch gegenseitig Windschatten geben. Das mache ich auch manchmal. Das ist auch eine super tolle Erfahrung, weil man dann was hat, was man teilen kann und weil all die Dinge dann auch nochmal, also auch im Nachgang, wenn einen dann jemand daran erinnert, einfach das nochmal viel, viel deutlicher irgendwie ist. Das macht auch super viel Spaß, aber da muss man sich auch gut, gut aushalten können und auch, ja, auch gewisse ähnliche Ansprüche haben, gewisse ähnliche Vorlieben, wie man fährt, wie viel man Pause macht. Und so weiter und sich auch in der Dünnhäutigkeit, in der man sich vielleicht auch manchmal auch befindet, da auch gut in der Lage sein, irgendwie sich selber zu halten und den anderen auch. Also das ist auch eine super schöne Erfahrung. Mir macht beides Spaß. Also ich fahre auch gerne alleine. Das ist beides toll.
Was heißt die, also in dem Fall jetzt auf dich bezogen, die Dünnhäutigkeit aushalten? Also kannst du mir das mal so beschreiben? Wie ist so ein Moment, in dem du dünnhäutig wirst?
Wenn man das Gefühl hat, dass man zu langsam ist, einfach, also, oder auch auf seinen, man guckt, fährt er denn irgendwie nach Herzfrequenz und Watt, oder vielleicht auch nur nach Herzfrequenz, aber man dann eben merkt, boah, man hat halt permanent das Gefühl, man ist zu langsam. Und das wird auch, dadurch wird man auch, das macht ja auch ein bisschen was mit einem, dass man dann irgendwie denkt, also, wenn man jetzt dem anderen hinterherfährt, oh, der ist noch so gut, oder auch wenn man von anderen überholt wird, auch wenn man Solo fährt oder so, dass man dann denkt, man ist irgendwie nicht gut genug oder so. Und das, da ist man dann manchmal so ein bisschen, ich würde nicht sagen enttäuscht von sich, aber man zweifelt dann halt manchmal so ein bisschen. Und das kann sogar auch, mir ist das selber noch nicht passiert, aber ich habe mehreren Menschen schon in so einem Ultrarennen getroffen, die 100 Kilometer vorm Ziel, also nach 900 Kilometern oder 800 irgendwas, gesagt haben, ja, die glauben, die müssen jetzt aufhören. Ich sag, wieso, ist was kaputt, ist Schaltauge gebrochen oder was weiß ich, oder hast du was gebrochen, bist gestürzt. Nee, ich bin so langsam, das macht ja keinen Sinn. So. Und das mit der vollsten Inbrust, das lohnt sich jetzt einfach gar nicht. Also man könnte weiterfahren, ja, also alles funktioniert, aber ich bin inzwischen jetzt viel zu langsam. So. Und nicht mal, ich kann es nicht mehr schaffen oder so, ne, dass jetzt irgendwie das Zeitlimit irgendwie verrauscht oder so, sondern einfach bezogen auf mich selber und meine eigenen Ansprüche bin ich zu langsam. Also das sagen. Also ich glaube, das ist mir dreimal ist mir das schon passiert, dass ich andere auf der Strecke getroffen habe, die also relativ kurz vor Schluss schon dachten, ach, jetzt kann ich aussteigen, weil es lohnt sich nicht mehr. Ich bin das ja gar nicht würdig, so langsam wie ich fahre, hier irgendwie als Finisher ins Ziel zu kommen oder irgendwie sowas. Und was aber das ist wirklich dann noch der eigene Kopf, der da einem einen Streich spielt, weil die sind ja an der Stelle, die haben 900 Kilometer irgendwie geschafft und die sind auch nicht irgendwie ganz hinten gewesen oder so, sondern ne, die sind schon vorne auch mit dabei und trotzdem haben die das Gefühl, jetzt lohnt sich's auch nicht mehr. Und das ist auch, ja, das ist auch was, so ein bisschen was so unter zu dem Thema so Dünnhäutigkeit und wie gehe ich mit den eigenen Erwartungen irgendwie um und werde ich dem gerecht, was ich mir vielleicht vorher irgendwie vorstelle oder was ich glaube, was nach 800 Kilometern passiert. Das sind immer Leute gewesen, die das irgendwie zum ersten, zweiten Mal gemacht haben. Also die da einfach nicht damit klarkommen, wie sich auch im Verlaufe eines Rennens die Leistung so ein Stück weit auch entwickelt. Und dann irgendwie sagen, ja, jetzt ist ja eh auch egal.
Was denkst du da? Oder kannst du dann diese Momente nachvollziehen, wenn da jemand sitzt und nach so einer langen Strecke zu dir sagst, so, nee, das hat jetzt keinen Wert mehr, das lohnt sich nicht mehr?
Also, ich habe eigentlich immer relativ ähnlich reagiert, einfach gesagt, nee, guck mal, das sind ganz normale Erfahrungen, da geht jeder von uns durch, das passiert allen anderen auch, wir werden alle langsam, das ist überhaupt nicht schlimm, komm, jetzt, wir fahren jetzt weiter, ich nehme dich nochmal ein Stück mit. Dann kommst du wieder in den Tritt rein, hast du schon was gegessen, isst mal nochmal was, so ein paar Tipps dann da irgendwie geben. Und wenn es eine Frau ist,
kommt es dann noch an?
Ja, das kommt auch an. Wenn es eine Frau ist, kriegt sie auch nochmal eine Umarmung dann irgendwie, weil irgendwie dann manchmal ist es auch so, dass auch so irgendwie so ein bisschen Bestätigung oder so ist. Dann sagen die, ja, okay, na gut, dann probier es halt jetzt nochmal, dann fahre ich weiter. Und die fahren dann bis ins Ziel, ja.
Mega. Also das ist ja wahrscheinlich auch für dich ein cooles Gefühl dann, oder? Also
ja,
zu
total,
sehen, dass sie dann doch angekommen sind.
Sowas halt auch irgendwie zu sehen und dann zu denken, wow, also das ist ja dann auch wieder für einen selber, nicht nur, dass man sich da dann gerade irgendwie schon auch stolz fühlt, dass man das geschafft hat, die irgendwie so zu motivieren, dass man denkt, Mensch, ich war an der richtigen Stelle, weil die haben es auch wert, die haben es auch genauso verdient, irgendwie bis ins Ziel zu kommen und eben da mit einer positiven Erfahrung irgendwie rauszugehen. Aber genauso ist es auch für mich, dass ich auch eben dann eben auch mich an so eine Momente eben auch erinnere, wenn es mir selber vielleicht irgendwie nicht so gut geht oder so, ne, dass man dann selber irgendwie denkt, ja, das gibt auch im Verlauf so eines Rennens, ist es halt ganz normal, dass es Schwierigkeiten gibt und dass man gar nicht mehr dran glaubt, dass das irgendwie auch erfolgreich zu Ende gebracht werden kann. Und die haben es auch geschafft dann und dass man dann selber sagt, ja, erstmal was essen und was trinken und wenn man vielleicht müde ist, auch schlafen und dann nochmal neu starten und weitermachen. Also das kommt dann auch wieder zurück zu einem.
Was würdest du sagen, bleibt am Ende von so einem Ultrarennen übrig? Also wenn du das Ziel erreicht hast, nach Tagen und über 1000 Kilometern, dann bist du auch irgendwann wieder zu Hause, du bist auch irgendwann erholt, das Schlafdefizit ist dann ausgeglichen. Was bleibt dann davon übrig?
Das Bleiben, im ersten Moment ist man ziemlich leer erstmal so. Das ist aber dann erst, wenn man direkt im Ziel ist oder so, ne, dann denkt man so, boah, jetzt hat man die ganze Zeit so darauf hingearbeitet und so viel investiert, um an dieses Ziel zu kommen. Und der Fokus war ja dann für mehrere Tage fahren, essen, trinken, schlafen und nichts anderes. Und das ist auch so ein bisschen so ein, glaube ich, auch was so ein bisschen süchtig macht, dass man sich dadurch... Man muss alles andere ausblenden. Man kann sich nicht um E-Mails kümmern. Man kann nicht irgendwelche Probleme versuchen irgendwie zu lösen, die man mit XY hat. Oder es ist alles irgendwie außen vor. Der Raum, mit dem man sich beschäftigen muss, ist sehr begrenzt. Und das ist, glaube ich, auch, ist fast so ein bisschen, manchmal denke ich so, auch wie Wellness fürs Gehirn irgendwie. Ne? Weil man einfach so von all den Anforderungen, die das Leben so stellt, ist man mal ausgenommen jetzt für diesen Zeitraum. Und dann ist man irgendwann im Ziel und dann ist halt das Ziel weg. Ne? Also dann hat man das ja erreicht und dann weiß man, ist man im ersten Moment mal essen, trinken, wie du sagst. Man hat sich ja dann schon ganz viele tolle Sachen schon tagelang überlegt, was man dann unbedingt als nächstes essen muss. Und dann macht man das und man schläft viel und so weiter. Und was dann danach, wenn man dann so, weiß nicht, so nach einer Woche, man ist wieder zu Hause, so übrig bleibt, ist halt ganz viel so die Landschaft, also so ist bei mir, dass die Landschaft irgendwie ziemlich in einem nachwirkt, aber auch so Erfahrungen, die man auf der Strecke irgendwie gemacht hat, dass man die immer noch mal so ein bisschen durchlebt, die Menschen, die man vielleicht auch die Locals irgendwie getroffen hat, dass man irgendwie so da natürlich irgendwie auch so gerne irgendwie so daran zurück, sich zurück irgendwie erinnert, dass man auch so ein bisschen diese Community auch ein Stück weit vermisst, weil man das Gefühl hat, dass die die haben ja alle irgendwie die gleichen Erfahrungen in dem Moment gemacht. Und in der Regel ist das so, dass man auch nochmal noch 2, 3 Tage, nachdem man im Ziel ist, auch noch dort bleibt und auch die Erfahrung, die man gemacht hat, irgendwie auch noch teilt. Also es ist eben auch nochmal so ein bisschen so ein Gruppengefühl, was dadurch auch nochmal verstärkt wird. Und wenn man dann irgendwie auch wieder zu Hause ist, ist das schon manchmal so, dass man ja, wie man kommt aus einem von einer Klassenfahrt irgendwie wieder und alles ist so leer zu Hause, es ist gar keiner da. Also man vermisst dann schon irgendwie auch so die Leute, die man da irgendwie auch kennengelernt hat. Und dann ist aber natürlich auf jeden Fall auch so ein Stolz irgendwie da, dass man eben das geschafft hat. Und das ist auch dann unabhängig jetzt beim Atlas zum Beispiel, trotzdem, dass es nicht zum Ende gefahren hat, bin ich trotzdem stolz über all die Entscheidungen, die ich da vorher halt getroffen habe, dass ich da so gut durch die Nacht gefahren bin, dass ich irgendwie in der bestimmte Streckenabschnitte, die vielleicht sehr schwer irgendwie waren oder mir in dem Moment auch sehr schwer vorgekommen sind, dass ich da trotzdem gut durchgekommen bin. Und also es ist einfach so ein, für mich ist das immer so ein positives, sehr warmes Gefühl, wenn ich dann an dieses Rennen quasi zurückdenke. Also das macht mich stolz und glücklich. Ja.
Ist das so ein bisschen wie so ein Paralleluniversum? Also wenn du dann bei so einem Ultra-Cycling-Event gewesen bist, du hast das hinter dir, du kommst wieder zurück nach Hause in Berlin, bist du in deinem normalen Leben. Ist das dann, also fühlt sich das so nach zwei unterschiedlichen Welten an?
Ja, das gerade wenn man so an die Arbeit dann irgendwie, ne, so zum Beispiel denkt, das ist ja einfach dann ganz was anderes. Man kann den Kollegen, erzählt das schon immer irgendwie, was ich da so veranstalte, die fragen dann auch mal, aber wer das selber nicht gemacht hat, kann es in der Regel einfach nicht so richtig nachvollziehen. Und egal, ob ich jetzt irgendwo ein Event mache mit 800 Kilometern oder mit 2000, das ist für die alles das Gleiche, ne? Und das ist ganz schwer, glaube ich, auch so für Außenstehende auch tatsächlich dann auch so wahrzunehmen. Und aber mittlerweile ist das so, dass es ja schon immer mehr Leute gibt, die das auch machen. Das heißt, dass man auch in der näheren Umgebung auch Freunde hat, die das ein Stück weit nachvollziehen können, weil sie sich vielleicht an dem einen oder anderen Event eben auch schon mal irgendwie so probiert haben. Und insofern ist das dann schön, dass man da dann auch wieder so ein Stück weit von einem Community-Gefühl dann natürlich auch entsprechend auch hat.
Ich verstehe aber total den Reiz, den das dann hat, also dieses Abenteuer an sich, aber auch das irgendwie Ausbrechen aus dem normalen Leben, ne? Nochmal so eine andere Szene zu haben. Und was wir ja auch hatten, so dieses erfinderisch werden müssen, mutig sein, neugierig sein, was passiert als nächstes, wo wartet die nächste Herausforderung, wie gehe ich damit um, wie kann ich die meistern? Also das hat ja irgendwie richtig viel, was es dann braucht, um letztendlich an den Punkt zu kommen, an dem du ja auch warst, zu sagen, jetzt mache ich es einfach mal. Das warum nicht, was soll mich noch irgendwie abhalten? Und am Ende hast du ja die Erfahrung auch gemacht, dass sich das dann lohnt. Ich habe noch eine letzte Frage. Und zwar, wenn es jetzt irgendwie so ist, man würde dich vorstellen, ne? Und man sagt, das hier ist Ariane, die ist Ultra-Radfahrerin und hat das Race Across Germany gewonnen, ist da Rekord gefahren und so weiter. Das sagt ja über dich jetzt gar nicht mal so viel aus. Also wenn ich dich so vorstellen würde, dann weiß man halt, was du erreicht hast, aber ja nicht, was dich auszeichnet. So, was würdest du sagen, wie könnte man dich vorstellen als Ariane, der Mensch sozusagen?
Das ist schwierig. Man könnte vielleicht sagen, das ist Ariane. Ariane fährt gern Fahrrad, fährt das gern sehr lang und hat einen Heidenspaß daran, auch ja andere für dieses Abenteuer irgendwie auch zu begeistern und eben aufzuzeigen, was das für eine Welt ist, wie bereichernd die ist und wie viel man davon lernen kann, sowohl für die eigene Entwicklung, aber eben auch so ein bisschen wie das einen weiterbringt, tatsächlich auch auf das Leben außerhalb des Sports. Das ist echt ganz schön schwierig.
Du überlegst doch immer noch. Also du bist selber mit der
Ja.
Antwort noch nicht so ganz zufrieden, oder?
Nee, nee, nee. Ja, weil irgendwie so ein bisschen, weil es mir schwerfällt, tatsächlich so abzugrenzen, ne, über das, was wir jetzt gesprochen haben, das ist halt genauso dieses Ultracycling. Und natürlich ist man ja nicht nur, man macht ja nicht nur Ultracycling, man ist ja nicht nur jemand, der halt Sport irgendwie macht, aber diesen ganzen anderen Referenzrahmen, den gibt es ja jetzt quasi in diesem Zusammenhang irgendwie nicht. Deswegen ist es schwer, jetzt nur darauf irgendwie so ein bisschen auch zu fokussieren oder was zu sagen, was sich dann auch auf das bezieht, worüber wir hier entsprechend auch gesprochen haben.
Das heißt, du würdest jetzt in dem Kontext von zum Beispiel so einem Podcast oder alles, was sich dann ums Thema Sport dreht, eher schon so als die Abenteurerin vorgestellt werden wollen, die gerne Rad fährt, die gerne lange Rad fährt und darüber dann andere Menschen irgendwie motiviert und inspiriert, das auch auszuprobieren, um zu gucken, was dann passiert, wie man sich neu kennenlernt, welche Stärken man irgendwie hat, von denen man gar nicht wusste, dass sie eigentlich da sind. Aber dass du in einem anderen Bereich, also beruflicher Kontext oder freundschaftlich oder so, dann eigentlich als jemand anderes gelten möchtest?
Nee, nicht unbedingt als jemand anderes gelten, aber das würde vielleicht dann den Rahmen sprengen, das jetzt mit einzuflechten, sozusagen. Grundsätzlich hast du schon recht, ich habe einfach eine Leidenschaft für dieses Ultracycling und ich freue mich, wenn viele Leute einfach das vielleicht mal ausprobieren wollen und da auch vielleicht genau sich auch ein Stück weit da begeistern lassen können. Also vielleicht, du hast ja schon gesagt, die letzte Frage, aber trotzdem noch eine Sache. Begonnen mit meiner Neffe und meinem Nicht, meiner Nichte und meinem Neffen so ein bisschen auch einfach Radwandern quasi zu gehen. Also so, die sind sonst kaum Fahrrad gefahren und wir haben dann gesagt, wir fahren dann von Berlin bis an die Ostsee. Irgendwie so 200 Kilometer in 3 Tagen. Und das, was die halt irgendwie 12 und 15 zu dem Zeitpunkt waren und vorher kaum Fahrrad gefahren sind. Und das, was die beiden aber da rausgezogen haben, hat mich dann auch wieder so bestärkt, also wirklich da reinzugehen und zu sagen, ja, man kann da so viele gute Erfahrungen machen, egal ob man Sportler ist oder nicht, einfach auch unterwegs zu sein und Sachen mit den eigenen Augen zu entdecken, durch die Landschaft zu fahren, Probleme zu lösen und auch zu sehen, was für eine eigene Stärke man irgendwie entwickeln kann. Also wenn ich sehe, dass sie sagen, wow, das haben wir geschafft von hier bis da, das sind wir alles irgendwie gefahren. Und mein Neffe hat jetzt irgendwie eben auch angefangen, jetzt selber auch auf einen Overnighter irgendwie zu gehen mit seinem Kumpel, wo ich denke, ja, alles richtig gemacht. Und das sind halt so Sachen, wo ich denke, man braucht ein Fahrrad und man kann da irgendwie ein paar Taschen dran machen und irgendwie unterwegs sein. Und das bringt einen wirklich unheimlich weiter. Und dieser Möglichkeitenraum, den man hat, der ist, ja, der geht halt weit über das hinaus, dass man jetzt irgendwie von A nach B fährt. Und das ist einfach eine super coole Möglichkeit, irgendwie Erfahrung zu machen, selber zu wachsen und auch neue Landschaften kennenzulernen, neue Menschen kennenzulernen und gibt einfach richtig viel Freude und richtig viel zurück.
Hast du ein Motto, mit dem du unterwegs bist?
Immer erstmal Ja sagen. Also, dass man tatsächlich, wenn dich irgendjemand fragt, willst du auf irgendeine Tour mitkommen, wollen wir morgen 300 Kilometer fahren? Ja, also immer erstmal wirklich das Angehen und das Probieren. Das ist irgendwie so meine Sache, dass ich denke, ja, es gibt halt einfach keine Fahrt, die ich irgendwie bereut habe. Man denkt halt manchmal, oder so oft denkt man hat vielleicht irgendwie jetzt keine Lust und jetzt schon wieder und raus. Aber wenn man erstmal draußen ist, ist es immer schön. Und insofern immer erstmal Ja sagen, also sich ausprobieren und was kann schon schief gehen. Also das ist sicherlich auch was, was sich verändert hat. Das hätte ich wahrscheinlich ganz am Anfang, noch vor 10, 15 Jahren oder so, auch nicht unbedingt so als Motto irgendwie rausgegeben. Aber die vielen guten Erfahrungen und die gute Zeit auf dem Rad, die hat das so ein bisschen bestärkt.
Und es ist ja auch schön von dir zu hören, dass das genau mit so einer Erfahrung dann verknüpft sein kann, wenn man sich dann traut, einfach mal Ja zu sagen, um zu sehen, was dann als nächstes passiert. Und dass es dann darum geht, sich vielleicht immer erstmal auf den Weg zu machen und zu schauen, ob man es schaffen kann oder nicht. Das nehme ich zumindest erstmal aus dem Podcast so mit. Also vielen Dank, dass du da mich mal so ein bisschen entführt hast in diese Parallelwelt Ultracycling, die wirklich komplett neu für mich ist, aber so ein Hauch mehr habe ich es begriffen, was das Besondere daran ist und warum Menschen sich da irgendwie drin verlieren können in diesem Sport. Und ich bin mal gespannt, wohin die Reise mit dem Ultracycling insgesamt noch geht, aber auch natürlich vor allen Dingen deine. Also danke nochmal, dass du dir die Zeit genommen hast.
Ja, vielen Dank. Hat Spaß gemacht und vielleicht probierst du es ja auch mal aus.